Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Erster Roman, dann gleich ein Bestseller. Das allein ist eigentlich schon einzigartig, aber gleich drei Romane in drei Jahren, die alle top sind und eine Verfilmung. Das klingt nach Träumerei, ist ihr aber genau so passiert. Und jetzt ist sie so etwas wie der Popstar oder das Wunderkind der deutschsprachigen Literatur. Und gibt ein Interview nach dem anderen heute bei uns, was uns sehr freut, zumal sie jetzt hier auch Norddeutsche ist. Caroline Wahl, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und wenn ich sage Popstar, hast du selbst so ein Popstar-Feeling eigentlich mittlerweile?
Ja, inzwischen fast. Ja, also langsam ist es da. Ich genieße es gerade total und finde diese Bezeichnung auch schön. Also Popstar oder Shootingstar.
Ich finde es auch super und vor allem freue ich mich, dass du das so annehmen kannst, weil wir ja oft mal als Frauen das Gefühl haben, nee, ist ja gar nicht so und gleich wieder kleiner machen, als man eigentlich ist.
Nee, ich denke, ich muss jetzt auf die Kacke hauen, weil es geht hoch und runter. Ich weiß nicht, wie lange es so bleibt. Also ich, solange ich diese Titel bekommen, nehme ich die alle.
Ja, vor allem, weil im Moment ist ja echt viel los. Du hast einen richtigen Lauf. Es ist so turbulent. Alle wollen dich, jeder will was von dir. Musst du dich selbst manchmal zwicken?
Ja, also inzwischen muss ich mich nicht mehr so oft zwicken. Man gewöhnt sich ja dann doch immer recht schnell an so neue Situationen. Und eigentlich fühlt es sich jetzt auch ganz richtig an, so wie es jetzt, also wie meine Situation gerade ist. Aber ich habe schon manchmal so Momente, was immer ganz gut hilft, ist zu sagen, ey, geh mal zu der Caro vor 5 Jahren und sag der mal, was in 5 Jahren ist, dass sie in 5 Jahren auf dem roten Sofa sitzt. Das sind immer so, wo man es dann so checkt und denkt, das ist schon alles absurd.
Es ist real, das ist das Schöne, es ist gar nicht so absurd. Und ich möchte jetzt erstmal ein Kompliment machen, weil du siehst mega aus.
Oh, danke schön.
Das ist so toll, ein gelbes Blütenmeer.
Ja, danke. Ja, endlich konnte ich es mal anziehen. Ich dachte, das passt ganz gut zu Rot. Ja,
es gibt immer diese Klamotten, wo man denkt, super, aber wohin passt das? Hier passt es wunderbar. Also sieht klasse aus. Erinnert mich ein bisschen an Bibo. Kennst du aus der Sesamstraße, Bibo?
Ah ja, stimmt. Das ist der ja, okay.
Aber im positiven Sinne.
Das ist quasi das gelbe Krümelmonster, oder?
Ja, dieser Vogel, der hat auf jeden Fall den Gelbton, aber es sieht fantastisch aus. Also wir reden über dein Popstar-Leben als Bestseller-Autorin. Kein Umzug, aber auch ein Fest ist für uns, dass Bestseller-Autorin Caroline Wahl heute zu Gast ist. Andreas Moll macht Lust auf mehr.
Sie ist der Knaller, Bestseller-Autorin von 0 auf 100 und Stimme einer ganzen Generation. Mit ihren Büchern drückt sie aus, was viele junge Menschen fühlen.
Wenn ich eine Sache weiß, dann ist es, dass ich gut erzählen kann.
Bewusst, selbstbewusst. Caroline Wahl arbeitet in mehreren Verlagen, bevor sie die Seite wechselt. Startschuss einer Blitzkarriere zur Bestseller-Autorin. Mit Millionen Leserinnen und Lesern seit ihrem Erstlingserfolg 22 Bahnen. Jetzt kommt das Buch sogar in die Kinos.
22 Bahnen, Ruhe. 22 Bahnen, die nur mir gehören.
Nach ihrem zweiten Werk Windstärke 17 erscheint nun ihr dritter Roman, Die Assistentin, in dem eine junge Verlagsmitarbeiterin in München ihre Karriere beginnt und zweierlei erlebt.
Ich glaube einerseits Emanzipation aus dem Elternhaus und andererseits Machtmissbrauch.
Ihre Protagonistin träumt von einem Umzug ans Meer. Die Autorin hat ihn schon geschafft. Als begeisterte Neukielerin schreibt sie an der Förde schon an ihrem nächsten Werk. Viel zu erzählen also. Bestseller-Autorin und Neukielerin Caroline Wahl.
Sehr schönes Porträt und das macht wirklich neugierig. Und ich glaube, besonders die Norddeutschen sind jetzt natürlich hellhörig und freuen sich, dass du dich für sie entschieden hast. Denn als Autorin hättest du ja überall hinziehen können, aber du hast dich für Kiel entschieden. Wie geht's dir da?
Super gut. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Ort, wo ich mich so zu Hause gefühlt habe. Und ich glaube, ich bleibe da auch jetzt länger. Es fühlt sich an wie so ein Zuhause. Und war die komplett richtige Entscheidung, dorthin zu ziehen.
Das finde ich deshalb besonders, weil dein erstes Date mit der Stadt gar nicht so toll war. Du hast mal geschrieben, schlimmes Hotel, Fenster zum Hinterhof und davor ganz aggressive Möwen.
Ja, das war ganz schrecklich. Da war auch noch ein Geschenk im Bad für mich da. Also das Hotel war wirklich schlimm, aber umso schöner war dann eben raus an die frische Luft zu kommen und die Kiellinie hochzulaufen. Also ich fand es ganz toll, umso weiter man hochläuft, umso mehr riecht es nach Meer. Und ich habe mich da sofort verliebt in die Stadt. Ich weiß, dass ich in dem Moment, als ich da hochgerannt bin, mit meiner Mutter telefoniert habe und ihr gesagt habe, Mama, ich glaube, ich will hier hinziehen. Und dann, ja, so 2, 3 Monate später bin ich dann hingezogen.
weil es dir da so gut gefällt, werden wir auch gleich nach Kiel nicht ziehen, aber gehen an die Förde und müssen jetzt aber erstmal über deinen Kinofilm sprechen oder den Kinofilm, der jetzt am Donnerstag ins Kino kommt. Und Thema ist dein Buch, dein erstes Buch, der Bestseller 22 Bahn. Bist du da so ein bisschen aufgeregt?
Positiv aufgeregt. Also ich habe den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich weiß, dass der toll, also ich finde ihn toll und freue mich einfach drauf, zu sehen, wie die Reaktionen sind von den LeserInnen auch, weil es einfach ein richtig schönes Erlebnis ist, den zu schauen.
Ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so leicht, wenn man als Autorin Figuren im Kopf hat und dann sieht, wie der Regisseur sie sieht und ausgesucht hat. War das für dich Problem, Thema?
Ich glaube, es geht. Also ich hatte, also eigentlich gar nicht. Ich hatte ja mehrere Gespräche mit Filmproduktionsfirmen und bei der Firma hat es sofort gepasst. Also ich bin so ein Bauchgefühl-Mensch und die haben so gebrannt für den Stoff, die wollten den unbedingt haben. Und es hat menschlich einfach so gepasst, dass ich denen gerne mein Baby gegeben habe und dachte, ich habe in der Zeit eher einen neuen Roman geschrieben und hatte gar keine Zeit, mir da jetzt zu viel Gedanken zu machen und war auch aufgeregt und gespannt, was die mit meinem Baby machen.
Aber umso schöner, dass du jetzt sagen kannst, gefällt mir, finde ich gut und ich wette, dass die Zuschauer, die Kinogänger das genauso sehen. Es geht ja bei dem ersten Roman 22 Bahnen um zwei Schwestern, Tilda und Ida und die alkoholkranke Mutter und wir schauen uns einfach mal eine kleine Szene an.
Mama! Hunger?
Was machst du?
Du, ich räume das alles weg, ich brauche mal eine ganz kurze Pause.
Frau Sommer?
Hallo. Ist alles gut?
Ja, ich bin's.
Entschuldigung.
Oh. Tilda, kannst du mir bitte Eiswürfel bringen? Eis. Bitte. Tilda?
22. 22 Bahnen, die nur mir gehören.
Ja, 22 Bahnen, die Schwimmeinheit, die Tilda jeden Tag das Chaos zu Hause vergessen lassen. Wie gesagt, 4. September, kommenden Donnerstag, ist der Film im Kino. Aber es gibt nicht nur einen neuen Kinofilm, den wir dir verdanken, sondern auch ein neues Buch, Die Assistentin. Ganz frisch, fast noch warm, ist jetzt erst seit 2 Tagen auf dem Markt. Die Premiere ist auch nächste Woche in Berlin. Verrat uns doch schon mal, für die, die es noch nicht gelesen haben, um was es geht.
Es geht um Charlotte, eine junge Frau, die eigentlich Musikerin werden will und dann aber sich doch nicht traut, da voll reinzugehen und einen Verlagsjob antritt in München. Sie wird Assistentin des Verlegers, zieht auch dann in diese Stadt von Köln aus nach München und dann ist es dort gar nicht so geil, wie sie dachte. Und der Chef ist ein weirder Narzisst. Und sie verfängt sich da immer mehr in solche Strukturen und handelt auch selbst gar nicht mehr so wie sie es eigentlich von sich selbst erwarten würde und kommt da gar nicht mehr raus. Und dann geht es eben um ihren Ausbruch auch aus diesem Verlagshaus raus.
Interessant ist, dass es ja bei dir eine Parallele gibt, weil du auch als Assistentin in einem Verlag gearbeitet hast. Und natürlich ist man jetzt versucht zu überlegen, was hat die Charlotte mit dir zu tun? Und vor allem der Chef, der hier beschrieben wird, wird der sich wiedererkennen in Zürich, wo du damals im Verlag warst?
Ach, das weiß ich nicht. Ich kann auch voll verstehen, dass jetzt total nach Parallelen gesucht wird. Und es ist eindeutig, dass in diesem Roman mehr Erfahrungen drinstecken als in den vorherigen. Aber trotzdem glaube ich, dass Charlottes Schicksal kein Einzelschicksal ist, von dem ich erzähle. Und vor allem ist Charlottes Geschichte auch nicht meine Geschichte. Aber ich wollte unbedingt jetzt so einen Roman schreiben, der in der Verlagswelt spielt, weil ich da eben so viele Erfahrungen gemacht habe. Und natürlich schreibt man darüber dann am liebsten.
Im Mittelpunkt stehen bei dir junge Frauen. Gibt es ein Learning oder eine Botschaft in diesem Buch für junge Frauen?
Ja, wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt, für was brennt, dann kämpft dafür, dass ihr das vielleicht schafft, das beruflich zu machen, bevor es zu spät ist. Weil dann, wenn es nicht klappt, habt ihr es wenigstens probiert. Und ich glaube, noch so ein zweites Learning, immer aufs Bauchgefühl hören, nicht auf die Eltern oder auf ganz viel Ratschläge einholen, sondern einfach aufs Bauchgefühl hören.
Du sprichst ja aus Erfahrung, denn du hast ja auch einen mutigen Schritt gewagt. Du warst in Zürich beim Verlag unglücklich und hast gesagt, nee, das ist nicht hier mein Leben. Ich mach noch mal ein ganz neues Kapitel auf und hast angefangen zu schreiben.
Ja, also ich glaube oft, dass so schwierige Phasen eben auch so ganz besondere Kräfte kanalisieren können, weil man eben ausbrechen will und weil man denkt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und entweder es führt eben dazu, dass man am Boden liegt oder man denkt, nee, ich will hier jetzt raus und ich gebe jetzt meine ganze Energie in dieses Projekt rein und brech mit einem Roman aus dieser Kackzeit aus.
Wie viele Leute haben dir damals, auch vielleicht aus dem näheren Umfeld, Familie, aber auch im Job gesagt, nee, Caro, geh nicht, das ist hier gut für dich, ist eine sichere Bank und jetzt schreiben, was soll das?
Ja, alle, aber irgendwann habe ich es halt niemandem mehr erzählt und einfach für mich das gemacht. Und vielleicht ist es dann auch der richtige Weg, sich nicht verunsichern lassen und es dann einfach mal probieren. Weil diese Stimmen von außen, die sind immer da und die sind immer laut und man muss sich von denen trennen oder sie wahrnehmen, aber trotzdem auch seinen eigenen Kopf haben.
Es wirkt ja so, als hättest du den tatsächlich deinen eigenen Kopf, machst dein Ding. Dazu gehört ja auch eine gute Portion Selbstbewusstsein. Hattest du dieses Selbstbewusstsein immer schon oder hast du es jetzt auf den letzten Metern deiner Biografie durch den Erfolg so richtig erst bekommen oder wann kam das?
Ja, das ist jetzt da. Also ich glaube, es war wahrscheinlich immer schon ein bisschen da, aber ich hatte nie das Selbstbewusstsein zu sagen, dass ich Autorin werden will oder dass ich schreiben will. Also ich wusste, ich schreibe gerne, aber eben für mich und lese gerne, beschäftige mich mit Texten. Aber dann in der Verlagswelt habe ich dann gedacht, ich möchte es mal probieren. Und jetzt ist das Selbstbewusstsein voll da, weil ich jetzt das mache, was sich total richtig anfühlt und ich auch nicht möchte, dass mir das wieder genommen wird.
Was ich auch klasse finde, dass du auch eben anderen Mut machst, vor allem jungen Frauen, selbstbewusst zu sagen, wenn sie was können, auch zu sagen, dass sie es können und dass sie es gerne machen und ihren Weg zu gehen. Also von daher finde ich, du bist eine ganz wichtige Stimme, nicht nur im Literaturbetrieb, sondern überhaupt jetzt auch in der Generation. Du kommst gebürtig aus Mainz, aber deine selbstgewählte Heimat, haben wir schon gesagt, ist Kiel. Und das ist eine sehr gute Wahl, denn laut Glücksatlas 2025 sind mehr als die Hälfte aller Kieler sehr glücklich mit ihrem Leben an der Förde. Gründe dafür, erfragt Dorothea Foscherau und macht der Stadt ganz nebenbei eine Liebeserklärung.
Dass Kiels Zentrum geformt ist wie ein Herz, das kann ja nun wirklich kein Zufall sein. Mittendrin das Wasser, die Ostsee, Lebensader der Stadt und der offensichtliche Grund, warum man Kiel einfach lieben muss.
Wasser zu gehen, die frische Luft einzuatmen, die Förde zu haben. Das ist für mich so das Kieler Lebensgefühl.
Eigentlich ist Meer, weil ich in Bergen nicht leben mag.
Einfach das Meer, die Luft, die Möwen, der Wind.
Auch in 67 Metern Höhe, auf der Aussichtsplattform des Rathauses, kann man sich so richtig verlieben. Denn von hier kann man noch weitere Herzstücke der Stadt erahnen. Zum Beispiel die Altstadt und den Schrevenpark, die Holtenauer Straße und den kleinen Kiel. Auch das Rathaus selbst ist ein Highlight. Das wurde nämlich dem Markusturm in Venedig nachempfunden. Und damit ist Kiel doch automatisch auch ein bisschen Stadt der Liebe, oder? Die Kieler jedenfalls scheinen das Zeug zu echten Lieblingsmenschen zu haben.
An Kielern mag ich gerne, dass sie so ehrlich sind und direkt und geradlinig und ja, dass sie fröhliche Menschen sind.
Ich glaube, die Norddeutschen generell haben eine gewisse Gelassenheit und eine Entspanntheit und das finde ich total angenehm.
Es wird ja immer so vom unterkühlten Norden gesprochen, aber ich nehme das eigentlich als herzlich, offen und freundlich wahr.
Er ist einer von diesen freundlichen Kielern. Hobbymusiker Steffen Nentwich alias Mille Sounds. Er hat seiner Lieblingsstadt eine musikalische Liebeserklärung geschrieben.
Lauf die Linie längs, will nie wieder hier fort. International heißt das California Love. Auch bei Sonnenschein pfeift der Wind dir um die Ohren. Körper in die Förde, du fühlst dich wie neugeboren.
Körper in die Förde? Na dann mal los. An der Kiellinie gibt es zwei kostenlose Badestellen. Das Wasser hat im Sommer so um die 20 Grad. Mit den dicken Schiffen um die Wette schwimmen? Kein Problem.
Man kriegt den Kopf frei und es ist wirklich einmal so loslassen, alles im Meer lassen. Ist richtig schön.
Es ist so erfrischend irgendwie den ganzen Tag. Also es macht einfach Spaß, dass man das einfach vor der Haustür hat.
Ja, ist schon auf jeden Fall ein gutes Stück Lebensqualität hier, so direkt am Wasser zu wohnen.
We love it.
Yes.
Große Kiel-Liebe an der Kiellinie also. Und seit kurzem sind sie hier Kult, die gelben Leitern. Beinahe jeden Tag postet Bestseller-Autorin Caroline Wahl ihre Lieblingsleiter auf Instagram. Und zwar nicht irgendwie ins Bild gesetzt, sondern genau so.
Ich zeige euch jetzt noch schnell, wie die Perspektive sein muss, weil die ist natürlich das A und O. Und viele machen es oft falsch. Also von oben ist immer wichtig, so leicht von oben, dass man auch die gelbe Leiter in ihrer ganzen Pracht sieht. Dann noch einen Schritt zurück. Und dann auf jeden Fall, dass man rechts oben die Öffnung zum Meer sieht.
Perfekt. Und wer dann noch mehr Meer genießen will, der fährt einfach an einen der vielen Strände in der Nähe. Wellen, Wasser, Wind, fest verankert in Kiel und am Horizont die große, weite Welt.
Ach herrlich, man muss Kiel und die Kieler einfach lieben, oder?
Ja, voll.
Ich finde auch, was wir gerade gehört haben, kannst du es unterschreiben und unterstreichen, warum die Leute so gerne in Kiel wohnen und was sie an Kiel lieben?
Ja, voll. Also diese Gelassenheit und so. Ich sag auch immer, dass ich diese Offenheit und Weite durch die Förde und durch diesen Blick eben aufs offene Meer, dass die sich auch in der Mentalität der Menschen niederschlägt. Also man hat das Gefühl, in Kiel, da ist der Kopf von den Menschen so durchgeboostet. Die sind so...
Klar.
Ja.
Kantig.
Ja, die wissen, wir sind auch alle nur ganz klein hier auf dem Planeten und... da draußen ist die weite Welt. Ich unterschreibe das alles, was die gesagt haben.
Und wenn Wind von vorne kommt, sieht man das als Herausforderung und nicht als, oh mein Gott.
Ja, genau.
Drama.
Ja, da muss man eben noch schneller rennen.
Wir sind jetzt hier, das kennst du bestimmt, Strandbar.
Ja.
Bist du hier schon mal reingesprungen ins Wasser?
Ist ja.
Ein wunderbares Freibad, würde man sagen, aber eben mitten in der Förde.
Das ist ganz toll. Ich habe da auch alle Interviews stattfinden lassen.
Ja.
Ich dachte, die sollen alle dorthin kommen, weil da bin ich am liebsten. Und dann trinkt man da schön zusammen Kaffee und hat einen schönen Blick. Ja, es ist ein super schöner Ort.
Sehbar. Und dort trinkst du Kaffee und uns oder mir hast du jetzt hier diesen blauen Energy-Drink mitgebracht. Bist du so eine, die Energy-Drinks trinkt?
Ja, ich wurde gefragt, welches Getränk typisch Kiel ist. Mhm. Und da ist mir keins eingefallen. Und dann dachte ich, so ein blauer Energy-Drink. Ich liebe Energy-Drinks. Und es wurde auf mich gehört. Ja, tut mir jetzt leid, dass du es trinken musst.
Ich muss sagen, man kann den sich nicht nur schön, also schön ist er ja trinken, sondern auch lecker. Mir schmeckt er jetzt schon besser als am Anfang unserer Sendung.
Schmeckt ganz künstlich, ganz toll.
Und
Kokos-Blaubeere, glaube ich.
Und glaubst du auch daran, dass es Energie gibt,
diese Energy-Drinks,
wegen des Zuckers, der da drin ist wahrscheinlich?
Also wenn ich lange Autofahrten habe, dann ist meine Mittelkonsole voller Energy-Drinks. Und dann wird da eins nach dem anderen gekillt, damit ich auch wach bleibe.
Und du fährst ja gerne Auto.
Ja, sehr gerne. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also bevor ich Autorin war, hatte ich kein Auto und bin 10 Jahre gar kein Auto gefahren. Und dann hatte ich 150 Lesungen, war mit der Deutschen Bahn unterwegs und da ging es oft schief. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft und habe dann das voll für mich entdeckt, weil das so die wenigen Stunden am Tag sind, wo ich so nichts mache, wo ich einfach nur Musik höre, ein Hörbuch höre, ist fast so ein bisschen meditativ.
Ja.
Und dann auf der Autobahn abends, wenn ich irgendwie nach Kiel oder Rostock zurückgefahren bin, da sind manchmal so richtige Glücksmomente reingeschossen, die ich lange nicht mehr hatte.
Das heißt, wir haben ja gerade das Cabrio gesehen und drehst dann auch lauter Wind um die Ohren, durch die Haare, laute Musik.
Ja,
singst du mit?
Ja, ab und zu auf jeden Fall, ja. Ja, da ist man ja, man hat so ein kleines Zuhause überall mit dabei.
Ja.
Das liebe ich.
Du hast auch einen speziellen Triathlon entwickelt,
ja,
der mit dem Auto zu tun hat, den Caro-Wahl-Triathlon. Wie geht denn der?
Ja, 20 Kilometer Cabrio fahren, dann 5 Kilometer Rennen und dann 2 Marlboro Gold mit Mehrblick.
Also du rauchst 2 Marlboro Gold mit Mehrblick.
Weil eine reicht nicht, dann denkt man so, jetzt bin ich extra hierher gefahren. Jetzt ist die Aussicht so schön, ich bin auch jetzt gerade gerannt, dann noch eine zweite.
Aber das klingt auch so, als könntest du genießen und so mit dir gut auch alleine sein.
Das habe ich aber auch erst gelernt. Ich glaube, es hat sich jetzt einfach mein Leben Schlag auf Schlag geändert. Und ich genieße das voll und kann jetzt auch so Momente, also so einen Blick aufs Meer, das konnte ich nicht immer. Dass man, wenn man alleine am Meer ist und dann denkt, oh, es ist schön, dann hatte man das ja auch oft so, oder ich hatte es oft so, dass ich dachte, okay, was mache ich jetzt damit? Also ich bin jetzt hier alleine, wie nehme ich das auf? Und jetzt kann ich so alles genießen und freue mich darüber, dass ich allein am Meer sitze und 2 Marlboro Gold rauche und das erleben darf und diese Freiheit habe.
Das ist ja auch ein Privileg, wenn man alleine sein kann, ohne sich einsam zu fühlen.
Ja, total. Also ich liebe es, allein zu sein. Ich weiß genau, was ich brauche, um glücklich zu sein. Vor allem schreiben, aber auch, was für Dinge ich tun muss. Und ich weiß auch, dass ich gar nicht so viel machen muss. Ich muss nicht um die Welt reisen, um den Glückszenit zu erreichen.
Was musst du denn?
Ach, zum Abend einfach Eiscreme essen, ein bisschen Trash-TV, ein schönes Buch, ja. Die Familie mal sehen, aber gar nicht so viel. Autofahren.
Das heißt, du hast auch keine große Bucketlist, die du noch abarbeiten
musst? Nein, Bucketlist finde ich ganz schlimm. Also ich muss nicht Bungee-Jumpen oder so. Mhm. Nee, Hauptsache die Familie ist gesund und ich kann vom Schreiben leben.
Du kannst wahrscheinlich, weil wenn man so viel zwei Bestseller schon geschrieben hat, jetzt ein Buch verfilmt wird, sehr gut davon leben. Gibt es denn was, was du jetzt auch anders machst als vorher, weil du halt vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Konto hast, wo du sagst, jetzt mache ich mal was, was ich vorher nicht machen konnte?
Ja, allein schon dieses voll in Schreibprojekte reinschmeißen, ja. Das hat man sich davor natürlich nicht getraut. Also, dass man auch mal sagen kann, ich möchte über dieses Thema schreiben und dann einfach mal eine Woche lang recherchieren. Das ist ja ein purer Luxus auch, dass man sich so in Themen reinschmeißen kann. Und ich habe zumindest das Gefühl gerade, dass ich in alle Richtungen gehen darf. Mhm. Und das ist voll schön, diese Freiheit.
Wie schreibst du denn? Wie kann ich mir den Prozess bei dir vorstellen? Brauchst du dafür einen bestimmten Ort, Ruhe?
Also das Schöne ist, dass ich überall schreiben kann und dass ich das Schreiben auch dann überall mitnehmen kann. Also vor allem auch auf Lese- und Pressereisen, wo ich mich oft einsam fühle, dann diese Figur und dieses Schreibprojekt dabei zu haben, finde ich total schön. Und am liebsten schreibe ich natürlich in Kiel zu Hause, wenn ich wirklich weiß, ich habe nichts zu tun. Ich stehe morgens auf, koche mir einen Kaffee und setze mich hin. Das mag ich am liebsten. Und es geht eigentlich immer so los, dass diese Figur am Anfang da ist. Mhm. Und ich so ein Gefühl für sie habe, für was sie brennt, was sie so macht, wie ihr Alltag aussieht. Und dann ziehe ich mit der los und es ist sehr offen. Also ich habe keinen Plan, wie es endet oder worauf es hinausläuft. Ich ziehe mit der los.
Hast du meistens schon so ein Bild, also ein optisches Bild vor Augen und sind dann bei dir zu Hause an der Wand lauter Post-it-Zettels, was diese Figur macht und skizzierst du die richtig oder ist das alles im Kopf?
Nee, eher ein Gefühl. Also ich habe eigentlich nur das Dokument und habe gar nicht so einen Handlungsstrang oder ein Bild von der Figur, wie sie aussieht. Bei Tilda, also die Protagonistin von meinem ersten Roman, hatte ich auch kein klares Bild. Eher so ein Gefühl. Und als mir dann Schauspielerinnen vorgeschlagen worden sind, dann konnte ich sagen, ja, das ist eine Tilda, die hat dieses Harte und Zarte. Mhm. Und das ist keine Tilda, weil die ist mir zu filigran, eher so.
Ja, total spannend, finde ich. Also bin gespannt, was als nächstes kommt, weil du schreibst ja schon wieder an einem Buch, ne?
Ja, gerade ist total aufregend, weil die Protagonistin von meinem jetzigen Roman, ja, den ich gerade schreibe, die ist eben nicht an einem festen Ort, sondern die ist mit dem Auto unterwegs. Und da weiß ich ja nie genau, was der nächste Ort ist. Und die ist gerade im Allgäu. Und ich glaube, jetzt geht es vielleicht nach St. Moritz. Und das freue ich mich auch, weil da war ich auch noch nie.
Das heißt, musst du da hin?
Da muss ich hin. Definitiv. Oh, ja. Ja,
da muss ich hin. Das heißt, du suchst dir auch Orte aus, wo du gerne mal hin möchtest?
Ja, die mich neugierig machen. Ja. Also so einen Ort, der super reich ist, wo die Elite oder der auch einfach dann grotesk ist, wenn dann nur diese Superreichen abhängen und komische Sachen machen und in ihrer komplett realitätsfernen Welt leben. Das macht mich natürlich neugierig.
Ich weiß jetzt schon, dass ich auch das vierte Buch sehr gerne lesen möchte. Aber Bücher sind ja generell was Wunderbares, weil da halt auch Welten entstehen und man sich reindenken kann, reinfühlen kann. Und nicht nur, wenn man sie schreibt, ist das wahrscheinlich sehr toll, sondern natürlich vor allem, und das erleben wir ja, wenn man sie liest und wenn man darüber spricht. Und das kann man besonders gut an dem Ort, den Celine Sonnenberg in Hamburg gefunden hat.
Helena lebt ihren Traum. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nora hat sie ein Büchercafé eröffnet. Im Kapitel 3 in Hamburg-Altona kann man stöbern, lesen und auch Bücher kaufen. Die Idee von Büchercafés hatten sie lieben gelernt und wollten sie nach Hamburg holen.
Nora ist spazieren gegangen, weil sie frisch nach Altona gezogen ist. Und dann war hier so ein Aushang im Fenster. Es war so ein bisschen, ja, einfach ein krasser Zufall, Schicksal. Und genauso haben wir es uns eigentlich vorgestellt. So ein bisschen dieses Altbau-Thema, irgendwie die Wände, die nicht ganz perfekt aussehen, der Boden, der ein bisschen knarzt. Und das passte irgendwie dann sehr, sehr gut.
Seit 2 Jahren betreiben die beiden nun das Café. Mittlerweile gibt es Veranstaltungen und Lesungen gemeinsam mit Verlagen. Regelmäßig finden Poesieabende statt, wo jeder und jede Geschichten und Gedichte vorlesen kann.
Ich glaube, das schönste Kompliment ist, wenn Leute sagen, dass sich das hier anfühlt wie ein zweites Wohnzimmer. Und ja, die sich hier irgendwie wohlfühlen, die Zeit vergessen, ein Buchdate mit sich selbst haben oder irgendwie mit der liebsten Buchfreundin.
Die Bücher, die hier verkauft werden, wollen Vielfalt widerspiegeln, feministische und queere Geschichten erzählen. Eine liebevolle Auswahl aus Romanen, Fantasy und Klassikern steht in den Regalen. Seit einiger Zeit treffen sich auch mehrere Buchclubs im Kapitel 3. Angefangen hat das mit einem Aufruf auf Instagram.
Und plötzlich hatten wir dann so irgendwie 50 Leute hier im Laden und waren so, okay, das ist ein großer Buchclub oder wir splitten das ein bisschen. Und dann haben wir gestartet mit, ich glaube, 5 Buchclubs.
Mittlerweile gibt es 12, alle mit Warteliste für neue Mitglieder. Heute trifft sich der feministische Buchclub. Diesen Monat haben sie Aufbrechen der Autorin Tsitsi Dangaremba aus Simbabwe gelesen.
Viel Text. Aber dann habe ich mit Claire gesprochen. Sie hat gesagt, es war so fantastisch, dass ich jetzt trotzdem hier mit euch zuhören möchte.
Ein Buch pro Monat lesen die Frauen gemeinsam. Fokus sind Bücher von Frauen für Frauen. Mal Roman, mal Sachbuch. Das Urteil über Aufbrechen ist eindeutig.
Dann einmal die Daumenabstimmung, wie ihr das fandet. Auf 3. 1, 2, 3.
Oh, Mann, ich wusste das nicht.
Für die Frauen hier sind die monatlichen Treffen etwas ganz Besonderes.
Man wird ein bisschen gezwungen, aber auf die beste Art und Weise, ein Buch im Monat noch zusätzlich zu lesen, was man vielleicht sonst nicht in die Hand genommen hätte. Einfach weil man ja irgendwie so seine Nischen hat. Und das finde ich total schön, dass man einfach auch mal auf neue so Ideen kommt, was man sich auch beschäftigen kann.
Man kann halt nicht in die Köpfe anderer schauen, aber Bücher geben das Ganze sehr schön wieder, was andere Personen denken. Und dann kann man das viel besser abgleichen.
Es ist ein zweites Zuhause, es ist ein zweites Wohnzimmer und man kann hier einfach sein.
In andere Welten abtauchen, lernen, sich weiterentwickeln. Lesen ist wahnsinnig beliebt.
Es ist ganz viel irgendwie aus der eigenen Realität mal raus, in andere Perspektiven rein. Ich glaube, mit keinem anderen Medium kann man Gedanken so gut vermitteln und versuchen, so in den anderen Kopf reinzugehen. Und ja, das verbindet, glaube ich, total.
Macht Lust auf einen Besuch, ne?
Ja, ich war da schon mal. Ja, ich hatte da eine Bloggerveranstaltung bei meinem letzten Buch. Das war sehr nett.
Wie ist es überhaupt für dich, diese Veranstaltungen oder Lesungen, wenn du sie machst? Ist das was, wo du immer erstaunt bist, was die Leute dann wissen wollen? Oder wie gehst du da rein?
Ja, dass es immer anders ist, dass die Leute immer andere Sachen wissen wollen oder interessant finden oder mal an Figuren interessiert sind, die für mich nur eine komplette Nebenfigur waren. Also das Neue immer ist das Schöne.
Ja, und dass man wahrscheinlich einfach darüber redet und merkt, wie interessiert Menschen an dem sind, was du hier geschaffen hast.
Ja, ist total schön. Also ich finde Lesungen sind, glaube ich, das Anstrengendste, aber auch Schönste auch. Oder auf jeden Fall etwas, was ich auch brauche und genieße, auf die LeserInnen so direkt zu treffen und mit denen zu sprechen. Weil sonst spürt man das ja nicht. Das sind immer nur Zahlen. Man sieht eben diese Bestsellerliste und den Platz. Aber so bei Lesungen wirklich mit denen dann über die Figuren zu reden, als ob sie echte Menschen wären, ist immer voll schön.
Wir haben ein paar Bilder von deiner Lesung in Kiel. Ah, Leipzig. Ich höre gerade, das ist
Leipzig. Hat Mama
Leipzig?
Den damals mit nach Frankreich genommen? Tilda, Fragezeichen. Ich schicke ihr ein Foto. Konzentriert schneide ich die Würfel ein bisschen kleiner. Tilda, bist du unterwegs? Tilda, wann kommst du an?
Und jetzt übernachtest du hier, oder?
Ja, klar. Ja.
Ja, danach die Gespräche immer, ne? Wenn dann die Leserinnen sind es ja vor allem. Es ist auffällig, wie viele Frauen bei deinen Lesungen sind. Kommt da überhaupt ab zu meinem Mann?
Ja, jetzt ist es ein bisschen durchmischt, aber am Anfang war es auf jeden Fall. Manchmal sogar, als ich so kleinere Lesungen in Buchhandlung hatte, wirklich manchmal ohne Mann. Also kein Mann, kein einziger. Aber jetzt ist auf jeden Fall ein durchmischteres Publikum, vom Alter auch.
Und wie bist du eigentlich zu Büchern gekommen? Hast du schon als Kind viel gelesen oder wie kam so die Liebe zu Büchern?
Ich glaube, schon auch durch meine Mutter. Also meine Mama hat mir früh vorgelesen und das war immer wichtig und war so ein gemeinsames Ritual. Mhm. Und dann fängt man halt irgendwann an, selbst zu lesen. Und ja, ich glaube, so richtig krass eingetaucht bin ich mit 13, 14, da ging es mir nicht so gut. Und da bin ich total in diese Bücherwelt geflüchtet und habe auch in der Bibliothek, in der Schülerbücherei quasi alle Regale durchforstet und so meine Lieblingsregale gefunden und so.
Wenn du sagst, es ging dir nicht so gut, willst du darüber sprechen? Oder ist das ein, was das Thema war? Oder war das ein pubertäres, dass man so überlegt hat, wo, wie, was?
Ich glaube mehrere. Also ich habe immer mal wieder so schwierige Phasen, jetzt länger zum Glück nicht mehr so doll. Und da war es sehr stark, ich glaube auch verstärkt durch unterschiedliche Faktoren von außen. Und da hat mir das halt wirklich sehr viel gegeben, loszuziehen mit anderen Figuren, die andere Lebensrealitäten haben und so abzutauchen. Und ja, hab mich dann auch unter anderem mit dieser Welt, die sich mir da eröffnet hat, geschafft, da so ein bisschen auszubrechen.
Also Bücher auch als Rettung?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch größtes Mitleid mit Menschen, die nicht lesen und die nicht diese Möglichkeit haben, so abzutauchen und durch wenig Aufwand in eine komplett andere Welt zu flüchten.
Mhm. Wie warst du denn als Kind? Was würdest du sagen?
Wild und ja, verträumt, sehr verträumt und schusselig.
Ja.
Und ich kam auf jeden Fall auch nicht so gut an bei anderen MitschülerInnen. Also sehr oft alleine. Mhm.
Also im Grunde auch ein bisschen das, was deine Protagonisten auch teilweise haben, so ein Gefühl.
Ja, doch, auf jeden Fall dieses, das ein, glaube ich, alle drei, dass die so ein bisschen selbstgewählte Außenseiterinnen sind und irgendwo, also überall so ein bisschen dazugehören, aber nirgendwo so richtig. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich kenne und was mich immer sehr bedrückt hat. Und inzwischen macht es aber Sinn. Also ich weiß, dass ich nirgendwo so richtig dazugehöre. Ich weiß auch jetzt in der Buchbranche, ich bin da und habe da so meinen Platz, aber so richtig dazugehören tue ich nicht. Und ich glaube, das ist einfach mein Daseinszustand.
Das macht dich aber auch sehr besonders.
Ja.
Wenn man Mainstream ist, davon haben wir ja schon genug. Aber wenn jemand mal wieder eigen ist und auch so Anlass gibt, darüber nachzudenken?
Ja, voll. Ich habe mich jetzt auch damit abgefunden und finde es okay, aber damals war es schon oft auch schmerzhaft zu wissen oder auch zu sehen, dass die Menschen um einen herum, die erwachsen werdenden Menschen, so ihren Platz finden, ihre Leute finden, an der Stadt ankommen. Und ich immer gespürt habe, das ist es doch jetzt nicht. Das ist doch nicht meine Gruppe, das ist nicht meine Zeit, mein Ort, mein Beruf. Und jetzt macht es halt rückblickend alles mehr Sinn, dass ich einfach in so einer Beobachterposition ein bisschen bin. Und ja, und ich weiß, eine Gruppe, zu der ich voll dazu gehört, das war einfach meine Familie. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie mich auch so nimmt, wie ich bin. Und so ein Ort, Anker ist, wo ich immer weiß, dass ich hingehen kann und dazugehöre.
Du hast ja auch eine große Familie, du hast noch drei Geschwister. An welcher Stelle bist du?
Also ich habe zwei große Brüder und eine kleine Schwester. Die kleine Schwester hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Franzi. Du bist der tollste Mensch in meinem Leben und ich habe dich sehr lieb.
Oh, süß. Echt. Sehr schön, sehr berührend. Guckt bestimmt jetzt auch zu.
Ja, hoffentlich. Nee, ihr guckt es nicht.
Nein, ich meine, du hast vorhin ganz am Anfang mal gesagt, dass es in deinem neuen Buch jetzt hier die Assistentin um Machtmissbrauch und um Abnabelung oder Emanzipation von auch den Eltern geht. Ist das so auch für dich ein Thema, wenn du sagst, dass es so ein Anker für dich ist und so wertvoll und ja bedeutend, dich davon abzunabeln?
Ja, total.
Dann hätte man ja denken können, dass du eher vielleicht auch in Süddeutschland bleibst, aber dass du direkt trotzdem in den Norden gegangen bist, ganz weit weg. Ist das so ein Abnabelungsprozess?
Ja, schon. Also ich muss jetzt meinen Weg gehen. Und auch wenn ich jetzt komplett unabhängig von den Ratschlägen meiner Eltern und so weiter meinen Weg gehe, ist es ja trotzdem total schön, sie zu haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was Charlotte realisiert, dieser Emanzipations- und Abnabelungsprozess, das ist keine Abkehr von den Eltern. Mhm. Das ist nur, ich gehe jetzt meinen selbstbestimmten Weg und habe euch trotzdem weiterhin lieb, aber wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Und ich glaube, das realisiert jeder ab einem gewissen Punkt im Leben, dass es eben unterschiedliche Vorstellungen sind und dass man die nie zusammenbringt.
Aber Zugehörigkeit ist ja auch ein Schatz, den man in sich trägt, egal wo man ist. Und das ist ja das Schöne, dass man weiß, es gibt Menschen, die einen lieben, die für einen da sind. Und das ist ja ein unglaubliches Gut, das zu haben, ist eigentlich das Größte.
Ja, voll.
Nichts geht über Familie.
Ja,
oder Freunde können auch Familie sein, muss man dazu sagen. Aber wenn man Familie hat, ist es natürlich ein schönes Geschenk.
Das ist das größte Geschenk. Also meine Mutter und meine Schwester, die sind ja auch immer da. Also ich telefoniere so viel mit denen. Manchmal telefoniere ich mit meiner Schwester einfach einen halben Tag und wir machen halt währenddessen unseren Scheiß. Und ich bin dann so an der Kasse und sie checkt auch schon so, okay, die ist gerade an der Kasse. Und dann ist der Empfang kurz weg und meint sie so, ah, du warst gerade im Aufzug. Also die ist ja da.
Also so ganz hat es noch nicht geklappt, scheint mir, mit der Abnabelung.
Ja, nee, ich habe nicht gesagt,
du hast ja noch ein bisschen Zeit. Aber dieses Gefühl, so seinen eigenen Weg zu gehen oder auch das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, das ist ja was, was viele Menschen haben. Und das verbinden auch viele interessanterweise mit Wohnmobilen. Also irgendwie, dass man wo dazugehört, aber trotzdem wegfährt. Super, oder? Und dann diese pinke oder lilafarbene Fahrradanhänger. Du hast gerade schon ganz interessiert zugeschaut. Du bist auch Camperin.
Ja, ich habe auch einen Wohnwagen. Ja, und ich komme aus einer Camperfamilie. Also seit ich ein Kind bin, machen wir immer Campingurlaub, sogar im Winter.
Und jetzt hast du dir einen Campingwagen geleistet auch? Oder hast du den schon länger?
Nö, den habe ich mir also von 22 Bahn gekauft.
Ja.
Ich dachte, ich muss mich mal belohnen und dann hole ich mir so einen Schreibwohnwagen. Ich liebe es einfach, im Wohnwagen zu sein und dachte, dann hat man alles an einem Ort, ist trotzdem nicht zu Hause und schreibt dort.
Und fährst du damit rum oder stehst du damit an der Kieler Förde?
Ja, ich habe noch keine Anhängerkupplung, das heißt, mein Vater hat mir den jetzt erstmal nach Holland gestellt, wo auch der Wohnwagen von Ihnen steht.
Ja.
Und
das apropos so, Abnabelung.
Ja, funktioniert so semi-gut. Aber das ist so mein Zuhause auch. Also ich bin da aufgewachsen in Holland, habe da sehr viele Ferien verbracht, habe da als Studentin Surfkurse gegeben. Und das hat für mich Sinn gemacht, den da erstmal hinzustellen. Ich kenne da alle.
Und schaffst du es auch trotz dieses ganzen Rummels im Moment, muss man ja sagen, also permanent Anfragen, Interviews, Talkshows wie jetzt bei uns, Lesungen, kommst du noch dazu?
Leider, dieses Jahr war ich nur zweimal ganz kurz dort. Die sind jetzt alle dort, gerade meine ganze Familie, also mit Geschwistern und die ganzen Kindern, die die bekommen haben. Und ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei bin, aber ich glaube, im Herbst fahre ich noch mal schnell hoch.
Aber die sind da bestimmt mega stolz, oder?
Weiß ich nicht.
Also, ach komm!
Die Mama ist stolz für die ganze Familie auf mich und die anderen, die zeigen sich ja immer so ein bisschen unbeeindruckt. Aber ich nerv sie halt auch damit. Wir haben so eine Familiengruppe und ich habe die jetzt umbenannt in Caro Fanclub, weil meine Brüder und mein Vater eben so unbeeindruckt sind und schicke einfach jeden Artikel, jedes Video rein. Und meine Mutter reagiert immer mit einem Smiley und die anderen alle nicht.
Das ist ja gemein. Da muss jetzt noch ein bisschen buhlen um die Aufmerksamkeit. Spätestens wahrscheinlich, wenn der Kinofilm läuft und irgendwie alle drüber reden, weil manche, du hast ja selbst gesagt, lesen nicht mehr. Obwohl es gibt ja wieder mehr Leute, vor allem junge Leute, die lesen. Also Bücher sind voll im Trend, nicht nur Filme.
Ja, nehme ich auch total so wahr. Also auch dieser Buchclub oder diese ganzen Buchclubs, dass Leute sich über Bücher unterhalten und treffen, ist doch total schön.
Es ist auch total schön, mit dir über deine Bücher zu reden. Und du bist ja auch im Norden, auch auf Lesereise. Und du bist in Hamburg am 25.09. eben beim Haberfront Literaturfestival. Und da liest du in einem Club hier in Hamburg, also Tickets, glaube ich, gibt es noch. Kann man dich auch erleben, live erleben.
Ja, freue mich, wenn ihr kommt.
Ja, und ich freue mich, dass du hier bist, hier warst und dass du jetzt Norddeutsche geworden bist. Freut uns alle. Also fühl dich weiter wohl bei uns und komm gerne wieder, spätestens wenn dann das vierte Buch auf dem Markt ist. Ich werde dann haben wir wieder genug Stoff zu reden.
Ja, cool.
Dankeschön, Caro, war wunderbar mit dir.
Ja, hat Spaß gemacht.
Morgen kommt auch eine ganz tolle Frau, nämlich Maren Kreumann, Schauspielerin und Kabarettistin. Freuen wir uns auch sehr drauf. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie jetzt einfach weiter gucken. Es geht weiter mit Ihren Landesprogrammen. Und nehmen Sie mal wieder ein Buch in die Hand. Wir haben ja gehört, macht glücklich. Und warum nicht das?
Ja.
Dankeschön, die Assistentin. Ciao von Caro Wahl.